Habe ich mir mit dieser Studiengeschichte da meine Überleitung vermasselt und auch vergessen, das Gerät einzuschalten. Also müssen wir nochmal anfangen und die eigentliche Anfangsfrage stellen: Wer hat denn mit Chaga Anusati geübt und hat irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Überleitung ist einfach bei Chaga, weil es geht ums Loslassen und das letztendliche Loslassen findet dann wohl im Tod statt. Vielleicht, hoffentlich. Das kommen wir nachher dazu. Hat irgendjemand was zu Chaga Anusati anzumerken? Ah ja, ich sehe schon, alle haben fleißig geübt. Okay.
Ja, so gelegentlich schon. Also wenn man sich da reinbegibt, ist es dann schon so eine Öffnung, eine Freude auch, die dann aufkommt. Schon.
Ja, ich fand es eigentlich auch ganz schön, weil da noch so viele andere Sachen drin mit drin stecken. Also wenn man ja was gibt, dann kommt ja auch, gerade wenn man einem anderen Menschen was gibt, zum Beispiel, dann ist bei mir immer auch so ein Empfinden von Metta da. Dann, wenn der sich freut, kommt dann mit Freude auch auf. Und ja, das waren immer so kleine, natürlich bei mir so gedankliche Sachen, die man halt versucht hat, auch loszulassen, aber natürlich auch irgendwie so kleine Gegenstände, die man irgendwie nicht unbedingt braucht. Zum Beispiel immer so eine, ich sammle immer, gerade wenn man in so größeren ist, so Postkarten oder nehme die mit, wo irgendwie nette Sachen draufstehen, an denen mich zu Hause erfreuen. Dann hatte ich eben angefangen, die so ein bisschen auch zu verschicken oder zu verschenken. Und da kamen dann eben auch ganz positive Rückmeldungen eigentlich, wo die sich dann wieder drüber gefreut haben, und so hat das so einen schönen Schneeballeffekt.
Doch, eins ist mir noch eingefallen, bei einem Vortrag ist mir das, da kam irgendwann mal das Wort, dieses Zurücktreten. Und das ist ein Riesenunterschied, ist zu abwenden.
Ja.
Weil abwenden ist ja dann eher so wie Baba, so ich will gar nichts mehr dazu tun. Und dass man eigentlich durchaus das noch im Blickfeld hat, aber einfach so eine Distanz schafft, ohne es nicht zu wollen. Also einfach wirklich nur zurücktritt. Eine ganz andere Qualität.
Ja. Stimmt. Okay, dann ja, kommen wir eben zu Anusati oder Maranasati. Man sieht es auch daran, dass das ein bisschen aus der Reihe fällt, dass es hier keinen schönen Pali-Spruch dazu gibt. Also bei allen anderen haben wir immer so einen Vers praktisch, der das so ein bisschen einbindet, die Idee, und den man dann analysieren kann und sich die einzelnen Begriffe hernehmen kann, um das zu vertiefen oder sich da als Ausgangspunkt für die Reflexion herzunehmen. Bei Maranasati gibt es das nicht. Was damit zu tun haben mag, dass das eine ganz individuelle Geschichte ist. Eben je nachdem, wie man sich das vorstellt. Also, schauen wir mal mit Handzeichen. Wer glaubt daran, dass nach dem Tod einfach alles aus ist, Zappenduster ist? Gar keiner. Okay. Wer wird sich wünschen, dass nach dem Tod alles aus ist und Zappenduster ist? Ja, sagen wir schon mehr. Okay, gut. Wer glaubt, dass es nach dem Tod weitergeht? Okay. Für wen ist es eine angenehme Vorstellung?
Was jetzt? Dass es weitergeht
Dass
oder
es
das
weitergeht.
Zappenduster
Dass
ist?
es nach dem Tod weitergeht. Okay. Für einige ist das eine angenehme Vorstellung. Die anderen, die gesagt haben, sie würden sich wünschen, dass alles aus ist, die brauche ich jetzt gar nicht fragen. Okay, gut. Ja, also man sieht schon, es ist durchaus nicht auch unter eingefleischten Theravada-Buddhisten, gehen die Meinungen zum Tod und dem, was danach ist, doch etwas auseinander. Und dementsprechend muss ich dann auch meine Reflexion anpassen. Also ich kann nicht einfach eine Todesreflexion für alle entwickeln. Das geht nicht, weil die Vorstellungen zu unterschiedlich sind. Und das macht dem einen Angst und den anderen freut und umgekehrt und so. Also das ist ein bisschen schwierig und es kommt natürlich auch immer auf die entsprechende Situation darauf an, in der man sich befindet. Kant aus den Suten natürlich, dass man also jetzt sich vorstellt, ja, das ist jetzt mein letzter Atemzug und also so muss man üben, das ist mein letzter Atemzug und so. Ich könnte ja während des Einatmens sterben oder während des Ausatmens und dann müsste man so eine, wie soll ich sagen, so einen inneren Ansporn haben und so eine Energie aufbringen und so ein, das müsste einen so erschüttern, dass man praktisch sämtliche Reserven bündelt, um dann zur Befreiung durchzudringen. Das kann man mal probieren. Es wird sehr schnell schal. Weil das funktioniert mal hier und da für eine Sekunde oder so und das war's dann. Ja? Also das ist eine Reflexion, die für jemand ist, der wirklich schon die Befähigung erlangt hat. Ganz kurz davor steht sozusagen, jetzt da nochmal Gas zu geben und wirklich den Durchbruch zu schaffen. Also für den Normalsterblichen, der noch nicht mal so weit ist, dass er bereit ist, in den Orden zu gehen und alles hinter sich zu lassen. Ganz abgesehen davon, von den Zuständen des Ordens und so weiter, das lassen wir jetzt mal beiseite, weil ich da hinten so ein skeptisches Lächeln sehe. Davon abgesehen, aber gehen wir mal davon aus, der Orden wäre in Ordnung, wenn es an Frauen gibt, wirklich gute Plätze, wo man hingehen könnte. Wer wäre wirklich bereit, jetzt alles hinter sich zu lassen und dahin zu gehen? Also normalerweise sind wir nicht so weit, sonst wären wir nicht hier. Also wenn man es wirklich will, dann findet man schon noch einen richtigen Platz. Also, diese Art der Reflexion liest sich zwar ganz heldenhaft, ist aber letztendlich nicht praktikabel. Wir müssen uns also etwas anderes suchen. Gut, fangen wir mal an mit ein paar Anregungen, die dann hoffentlich zu einer persönlich brauchbaren Reflexion zum Thema Tod führen. Normalerweise greife ich nicht auf das Visuddhimagga zurück, aber diesmal habe ich ganz massiv auf das Visuddhimagga zurückgegriffen, weil da ein paar Sachen drinstehen, die ich wirklich recht gut finde. Aber fangen wir erst einmal an. Generelle Betrachtung zum Tod, wie man es aus den fünftäglichen Betrachtungen auch kennen. Dem Sterben bin ich unterworfen, ich kann dem Sterben nicht entgehen. Wenn das reicht, wenn das kann reichen, dann kann ich das als Ausgangspunkt nehmen. Ich kann es ein bisschen ausführlicher machen und sagen, alle Wesen sind dem Gesetz des Sterbens unterworfen. Das Sterben ist ihr Ende, über das Sterben kommen sie nicht hinweg. Gerade so wie alle die Töpfergefäße, die es gibt, rohe wie gebrannte, dem Gesetz des Zerbrechens unterworfen sind, das Zerbrechen ihr Ende hat, sie über das Zerbrechen nicht hinwegkommen, ganz ebenso sind alle Wesen dem Gesetz des Sterbens unterworfen. Das Sterben ist ihr Ende, über das Sterben kommen sie nicht hinweg. Und ein ganz schönes Bild, das man als Ausgangspunkt verwenden kann. Das ist einmal ein Anfang. Muss man schauen, wohin das führt. Das Visuddhi Magga gibt jetzt eine, gleich zu Anfang zum Thema Maranasati, eine Warnung, die also durchaus wichtig ist auszusprechen. Denn wer diese Erwägung nicht gründlich anstellt, also gründlich im Sinne von nicht planlos, also im Sinne, ja, im Sinne von nicht planlos und mit Achtsamkeit und mit Einsicht. Also das versteht Visuddhi Magga da unter gründlich. Wer das nicht gründlich anstellt, dem steigt Kummer auf, sobald er über den Tod geliebter Menschen nachsinnt. Genau wie bei der leiblichen Mutter, wenn sie an den Tod ihres Kindes denkt. Und beim Nachsinnen über den Tod unliebsamer Menschen steigt ihm Freude auf. Genau wie den Feinden, wenn sie an den Tod ihres Feindes denken. Beim Nachsinnen über den Tod eines ihm gleichgültigen Menschen aber kommt es zu keiner Ergriffenheit. Genauso wenig wie in dem Leichenverbrenner beim Anblick einer Leiche. Und beim Nachsinnen über den eigenen Tod steigt ihm Entsetzen auf. Genau wie der einen Mörder mit gezücktem Schwert erblickende voll Entsetzen ergriffen wird. Dies alles ist bedingt durch Mangel an Achtsamkeit, Ergriffenheit und Einsicht. So möge man denn, wenn man hier oder da Erschlagene oder andere Tote erblickt, nachsinnen über den Tod von solchen verstorbenen Wesen, die einst im Glücke gelebt haben. Und möge die Achtsamkeit, Ergriffenheit und Einsicht anspornen, denn nur in einem, der sie so anstellt, werden die Hemmungen zurückgedrängt. Also ich finde, das ist eine durchaus wichtige Warnung, dass man da aufpassen muss, wie man über den Tod reflektiert, damit man da nicht schnell irgendwo hin abdriftet. Ja?
Wieso jetzt da die Leute sterben halt und was muss ich dann da Ergriffenheit und Zeit und Wahr und hin und her und
da kommen wir noch dazu. Was das Ganze soll, da kommen wir noch dazu. Okay. Ja. Es ist natürlich, wie Visuddhi Magga sagt, ja, Erschlagene oder Tote, wenn man die sieht, dann soll man halt so oder so denken. Jetzt ist natürlich, sehen wir relativ selten erschlagene Tote oder Tote und Erschlagene. Ich weiß nicht, wer schon mal so eine Leiche, eine erschlagene Leiche gesehen hat oder wer schon mal eine Obduktion gesehen hat oder wer überhaupt schon mal eine Leiche gesehen hat. Bei uns ist das ja normalerweise so abgeschottet. Ich bin in der glücklichen Lage, das alles schon gesehen zu haben. Und ja, es ist durchaus was anderes, wenn man das gesehen hat, als wenn man sowas nur aus dem Fernsehen kennt. Wir wollen, also unsere Gesellschaft zumindest, will mit dem Tod ja eigentlich nichts zu tun haben, schieben es weg. Passt auch nicht zu unserer gesellschaftlichen Ideologie, dass man jung und vital und reich und schön und mächtig und berühmt sein muss. Insofern ist die Vorstellung, dass das alles dem Verfall unterworfen ist und eben zerbricht wie ein Tongefäß früher oder später und ja, einfach alles sterben muss, das ist bei uns nicht so beliebt und wir verdrängen das gerne und dabei hilft natürlich auch, dass wir das sowieso nicht glauben, dass wir sterben. Also, dass die anderen sterben, das glauben wir schon, aber dass wir selber sterben, das glauben wir nicht. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber ich weiß aus Erfahrung, dass ich erst einmal in meinem Leben geglaubt habe, dass ich sterbe. Und das hat nicht angehalten. wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, dann könnte ich das jetzt nicht so sagen. Aber ich kenne den Unterschied zwischen wirklich glauben, dass man stirbt, und ja, ja, klar, sterbe ich auch. Also so, es sind zwei Paar Stiefeln, man glaubt nicht dran. Ja? Was natürlich auch ein Problem ist mit dieser, mit Maranasati. Genauso wie es natürlich der Lebensrausch ist, dem wir alle verfallen sind. Und diese Sachen, also die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die rächen sich dann normalerweise, wenn man wirklich am Sterben ist. Dann kommt plötzlich, ich muss ja tatsächlich sterben und ich kann nicht ewig weiterleben und habe mich irgendwie noch nie damit auseinandergesetzt und das ist jetzt irgendwie eine ganz komische Situation und man weiß nicht recht und dann kommt natürlich viel Unsicherheit und Angst und so weiter auf. Was angeblich nicht passieren soll, kann es jetzt nicht bestätigen, ich habe es noch nicht gemacht, aber angeblich nicht passieren soll, wenn man sich vorher im Leben schon genauer mit dem Tod auseinandergesetzt hat. Wahrlich, der unkundige Weltling, selber dem Tode unterworfen, ohne dem Tode entgehen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen Gestorbenen sieht. Sich selber aber lässt er dabei außer Acht. Wie gesagt, wir unterliegen ja den drei Räuschen die meiste Zeit, dem Jugendrausch, dem Gesundheitsrausch und dem Lebensrausch. Und der aufgrund dieser Rauschhaftigkeit ist es natürlich schwer, jetzt irgendwie den Willen aufzubringen, da aus dieser Situation des unvermeidlich sterben müssen, rauszukommen. Wenn man einen Rausch hat, dann ist man meistens nicht mehr so viel in der Lage, sondern ist eher so ein bisschen träge und geht schon. So ist es auch unsere Situation, dass es uns eben nicht so leicht gelingt, die Kraft des Willens einzusetzen. Und so wie das hier beschrieben wird, wenn man seinen Willen weckt, sich aufrafft, seine Tatkraft einsetzt, seinen Geist anstrengt und kämpft, um all die unheilsamen, tadligen, finsteren, meidenswerten, der Heiligkeit abträglichen Dinge zu überwinden. Und wenn man seinen Willen weckt, sich aufrafft, seine Tatkraft einsetzt, seinen Geist anstrengt und kämpft, um all die heilsamen, untadligen, lichten, befolgenswerten, der Heiligkeit dienlichen Dinge zu gewinnen, das, ihr Mönche, nennt man Kraft des Willens. Und die Maranasati soll dazu beitragen, diesen Willen dementsprechend zu entwickeln. Weil man eben sieht, okay, ich glaube, so einfach komme ich nicht davon. Es wird nach dem Tod nicht einfach, das Leben wird mich nicht einfach vom Haken lassen, sagen wir mal so, und Lichtschalter aus und fertig, sondern es wird höchstwahrscheinlich weitergehen und da sollte ich doch dann als intelligenter Mensch alles, was in meinen Kräften steht, dafür tun, dass es gut weitergeht. Und dieser Wille sollte dann eben so sein, wie bei einem, dessen Kleider oder Haare in Flammen stehen und um diese zu löschen, äußersten Willensentschluss, Tatkraft, Streben, Ausdauer, Standhaftigkeit, Achtsamkeit und Geistesklarheit zeigt. Also so wäre dann der Idealfall. Und erst dann gilt man, wenn man diese Willenskraft hat und diese Erkenntnis, diese Achtsamkeit, diese Geistesklarheit hat, dann spricht der Buddha von einem, der vollen Ernstes lebt und eifrig die Betrachtung über den Tod übt, um die Versiegung der Triebe zu erreichen. Und erst dann hat man eben die nötige Achtsamkeit, Ergriffenheit und Einsicht, dass man wirklich so denken kann, ach, dass es mir doch vergönnt sei, noch während der Zeitspanne am Leben zu bleiben, die zwischen einer Ein- und Ausatmung oder einer Aus- und Einatmung liegt. Ich möchte diese erhabenen Weisungen noch überdenken. Viel wahrlich könnte ich dann erwirken. Tja, aber wie gesagt, bevor man soweit ist, haben wir noch einige Hürden zu überwinden. Und vor allen Dingen eben Lebensrausch und Lebenslust überwinden und die Betörung oder die Betäubung, der wir dadurch unterworfen sind, abzumildern und letztendlich zu beenden. Dazu empfiehlt der Buddha, wer im Geiste häufig von der Vorstellung des Todes erfüllt ist, dessen Geist schreckt zurück vor der Lebenslust, wendet sich weg, kehrt sich ab, fühlt sich dazu nicht hingezogen und Gleichmut oder Abscheu stellen sich ein. Gleich wie ihr Mönche eine Hahnenfeder oder ein Stück Bogensehne ins Feuer geworfen, zusammenschrumpft, sich krümmt, zusammenrollt und sich nicht mehr ausstreckt. Ebenso auch ihr Mönche schreckt der Geist eines solchen Mönches zurück vor der Lebenslust, wendet sich weg, kehrt sich ab, fühlt sich dazu nicht hingezogen und Gleichmut oder Abscheu stellen sich ein. Und indem er dann, wenn das mal soweit ist, indem er dann diese Tatsache des Todes häufig bei sich erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Das heißt, durch die Reflexion über den Tod ist es möglich, den Stromeintritt zu erlangen. Es geht sogar noch weiter. Letztendlich wird es auch als eine Praxis bezeichnet, mit der man das vollständige Erwachen erlangen kann. Also es ist eine ganz wesentliche Praxis, die ist ganz wichtig. Im Gegensatz zu den anderen Anusati, die wir bis jetzt besprochen haben, fällt hier, je nachdem wie man es macht, häufig eine Qualifikation weg. Und zwar bei den anderen war es immer so, es erheitert sich sein Geist. Das ist jetzt hier eher weniger der Fall. Aber trotzdem ist es möglich, dass sich der Geist sammelt bei dieser Reflexion. Dass die Hindernisse außen vor kommen, ist auch hier natürlich der Fall. Und insofern schon eine gewisse Sammlung wird erreicht. Und wenn man das dann vertieft, diese Reflexion, dann kann der Geist wirklich eine tiefe Sammlung, tiefe Klarheit, Achtsamkeit, Geistesgegenwart erreichen. Okay. Die Tatsache ist, das menschliche Leben ist kurz. Mit der Geburt beginnt der Tod. Er ist ständig um uns herum. Es gibt allein 40.000 beschriebene Krankheiten, an denen man sterben kann. Es gibt Krieg, Terrorismus, Hunger, Naturkatastrophen, Unfälle, Krankenhauskeime, Umweltgifte. Man stirbt durchs Leben. Und obwohl der Tod praktisch ständig um uns rum ist, sind wir faszinierenderweise in der Lage, das absolut zu ignorieren. Tun so, als gäbe es das alles nicht. Wenn wir das erkennen würden und entsprechend leben würden, dann kämen wir so in diese Richtung, wie es in M131 heißt, man sollte der Vergangenheit nicht nachhängen oder Erwartungen in die Zukunft setzen. Das Vergangene liegt hinter uns, das Kommende ist unerreicht. Was jetzt gerade gegenwärtig ist, das sieht man klar einsichtig aufsteigen. Nicht eingefangen, unerschüttert, so entwickelt man das Herz. Eifrig tut man, was heute getan werden muss. Denn wer weiß, vielleicht kommt schon morgen der Tod. Nicht schachern kann man mit der Sterblichkeit. Nicht hält's den Tod und seine Horden fern. Doch einer, der da voll Eifer weilt, ganz ohne nachzulassen, Tag und Nacht, der hatte wahrlich einen glücksverheißenden Tag. Das sollte man sich ein bisschen im Geist auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, also unsere eigene Sterblichkeit vor Augen führen, dann ist es durchaus so, dass man den Tod oder die Betrachtung des Todes nutzen kann, um in seinem Leben die Prioritäten klar zu kriegen, was ist wirklich wichtig. Was würde ich anders machen, wenn es sicher wäre, dass ich morgen sterben würde? Gerade wenn es Situationen gibt, wo Verwirrung herrscht, Unklarheit herrscht, dann ist das eine sehr hilfreiche Betrachtungsweise, sich das vor Augen zu führen und zu überlegen, was will ich wirklich, was wäre das okay, was ich jetzt mache, wenn ich morgen sterben würde, oder was würde ich bereuen, wenn es so wäre. Das setzt natürlich eben auch voraus, dass man sich darüber im Klaren ist, dass es eben nicht oder dass es nicht hundertprozentig so ist, wie man es gerne hätte, wie man stirbt. Also einige von uns es gerne hätten, wie man stirbt, oder wie es der Mark Twain mal ausgedrückt hat. Also bevor ich geboren wurde, war ich aber Milliarden von Jahren lang tot und da ist mir nichts Unangenehmes aufgefallen. Also ja, gut, wenn ich das so betrachte, dann denke ich mir, ja, pfeif drauf, bin ich halt tot und fertig. Aber der Buddha sagt eben, es ist anders. Wo immer es Wesen gibt, die da kommen und gehen, sterben und geboren werden, alle diese Wesen sind Eigner und Erben ihrer Taten, sind ihren Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, haben sie als Zuflucht und werden die guten und bösen Taten, die sie tun, einst erben. Also, man kommt nicht so leicht davon, wie es ausschaut. Und nachdem das eigentlich alle Weisen dieser Welt sich da einig waren, dass das so ist, dass man nicht davon kommt, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass das dann auch so eintritt. Und schon aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit sollte man dann auch entsprechend handeln. Darum soll ein kluger Mann, der sein eigenes Bestes im Auge hat, an Buddha, die Lehre und die Gemeinde fest im Glauben beharren. Wer da frommen Wandel führt mit körperlichem Tun, mit Worten und Gedanken, den preist man hier schon und nach dem Abscheiden genießt er die Freuden im Himmel. Also das wäre die sinnvolle Weise, mit der Tatsache der eigenen Sterblichkeit umzugehen. So, und jetzt kommen wir zum Visuddhimagga. Die empfiehlt, 8 Weisen, den Tod zu betrachten. Die erste ist, wie einen vor ihm stehenden Mörder. Und inwiefern? Eben weil der Tod gleichzeitig mit der Geburt gekommen ist und uns des Lebens beraubt. Daher eilt dieses Wesen von der Zeit der Geburt ab, gerade wie die aufgegangene Sonne beständig dem Untergange entgegen. Und wo immer es hingelangt, von da kehrt es auch nicht für einen Augenblick mehr zurück. Oder, gleich wie der reißende Gebirgsstrom mit seinen raschen Fluten dahin fließt, genauso eilt das Wesen, ohne auch nur für einen Augenblick mehr umzukehren, beständig dem Tode entgegen. Gleich wie unter der Sommerhitze die Bäche versiegen, wie die Früchte der Bäume mit ihren von Feuchtigkeit durchdrungenen Stielen in der Frühe abfallen, wie mit dem Hammer angeschlagen die irdenen Gefäße zerbrechen, wie von den Sonnenstrahlen getroffen die Tautropfen zergehen, so auch ist dem also Dahineilenden der Tod jederzeit nahe. Darum heißt es, so also ist der Tod, gleichsam wie ein Mörder mit gezücktem Schwerte, gleichzeitig mit der Geburt gekommen. Und wie der Mörder uns das Messer an die Kehle setzt und uns des Lebens beraubt, so beraubt uns der Tod auch des Lebens und nimmermehr kehrt man zurück. Also ein paar sehr schöne Bilder, die man sich merken kann, die man sich vor Augen führen kann für die Leute, die gerne in Bildern denken, die gerne visualisieren. Für die anderen, ein bisschen weniger poetisch, wahrlich, viele, viele Möglichkeiten des Sterbens bestehen für mich. Es möchte mich eine Schlange beißen oder ein Skorpion oder 1000 Fuß möchte mich stechen und dadurch möchte ich ums Leben kommen. Das aber wäre für mich ein Hindernis. Ich möchte einmal straucheln und hinfallen oder die genossene Speise möchte mir schlecht bekommen oder Galle, Schleim oder stechende Gase möchten erregt werden oder Menschen oder Unholde möchten mich anfallen. Und dadurch möchte ich ums Leben kommen. Das aber wäre für mich ein Hindernis. Da hat nun ihr Mönche der Mönch bei sich also zu überlegen, finden sich in mir wohl noch unüberwundene, üble, unheilsame Eigenschaften, die mir, wenn ich in der heutigen Nacht am heutigen Tage sterben sollte, zum Schaden gereichen könnten. Wenn nun ihr Mönche der Mönch bei seiner Betrachtung merkt, dass in ihm noch unüberwundene, üble, unheilsame Eigenschaften anzutreffen sind, die ihm, wenn er stürbe, zum Schaden gereichen könnten, so hat eben jener Mönch äußersten Willensentschluss, Tatkraft, Streben, Ausdauer, Standhaftigkeit, Achtsamkeit und Geistesklarheit zu zeigen, um diese üblen, unheilsamen Eigenschaften zu überwinden. Wie ich schon vorher gesagt habe, man kann den Tod als Ratgeber benutzen. Man kann ihn als Ratgeber benutzen dafür, wie man sein Leben umgestalten will oder könnte, das zum einen, aber man kann ihn natürlich auch als Ratgeber benutzen oder als Hilfe bei der Selbstreflexion benutzen, weil letztendlich ist die äußere Umgestaltung des Lebens immer zweitrangig hinter der inneren Umgestaltung. Dass eben da die unüberwundenen, unheilsamen Eigenschaften verringert werden. Das ist wesentlich entscheidender als das, was außen um mich herum vorgeht. Zweite Möglichkeit der Betrachtung mit dem Hinblick auf Segen und Missgeschick. Nur solange leuchtet einem der Segen, solange einen das Missgeschick nicht übermannt. Und keinen einzigen Segen gibt es, der dem Missgeschicke entginge und dauernd wäre. Überdies endet alles Gesundsein in Krankheit, alle Jugend in Verfall, alles Leben im Tode. Und jede Daseinsform wird von Geburt gefolgt, von Verfall ereilt, vom Tod zerstört. So hat man also über den Tod nachzusinnen mit Rücksicht auf Segen und Missgeschick. Indem man erwägt, dass das Leben Segen im Missgeschick des Todes endet. Also alles Gute, was ich auch erreiche, also bis auf diese innere Umwertung, Umgestaltung, was ich im Außen erreiche, wird zerfallen. Es ergibt sich schon aus den 8 Weltgesetzen, dass es immer einen Wechsel von Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid gibt. Und wenn man das nicht versteht, dass das die Natur des Samsara ist, dann wird man eben, wenn man betroffen ist vom Verlust seiner Verwandten oder seines Besitzes oder von einer Krankheit heimgesucht, dann jammert er und stöhnt und klagt und schlägt sich weinend auf die Brust und gerät in Verzweiflung. Wenn man sich aber das öfters vor Augen führt, dass die Dinge eben notwendigerweise alle ein Ende haben, alle zerfallen, sich alle wandeln, dann kann man das gefasster ertragen. Dritte Möglichkeit, indem man von anderen auf sich selber schließt. Indem man sieht, dass der Tod noch jeden ereilt hat. Also Visuddhi Magga sagt, der Tod hat doch ohne Zweifel selbst jene ruhmesgewaltigen, von großem Gefolge umgebenen, an Schätzen und Wagen reichen Könige befallen. Und zählt dann eine Litanei von Großkönigen auf, an die man dann denken soll. Aber logischerweise ist es einfach so, dass kein Geld, kein Ruhm, keine Macht, keine Berühmtheit irgendjemand bis jetzt davor bewahrt haben, zu sterben. Und daraus könnte man eigentlich folgern, dass das bei mir wohl auch nicht anders sein wird. Vierte Möglichkeit, im Hinblick darauf, dass der Körper vielen angehört. Diesen Körper besitzen viele gemeinsam. 80 Würmerarten gehört er gemeinschaftlich an. Die in der Oberhaut lebenden Wesen nähren sich von der Oberhaut, die in der Lederhaut lebenden von der Lederhaut, die im Fleische lebenden vom Fleische, die in den Sehnen lebenden von den Sehnen, die in den Knochen lebenden von den Knochen, die im Mark lebenden vom Mark. Auch modern heißt es, etwa eine Billiarde Kleinstlebewesen lebt auf unserer Haut und in unseren Organen, womit sie unseren körpereigenen Zellen in der Anzahl von 100 Billionen weit überlegen sind. Zählt man die Zellen unseres Körpers, ist nur ein Zehntel davon menschlich. Visuddhi Magga macht weiter, dort selbst entstehen, altern und sterben sie, verrichten ihre Ausscheidung und der Körper dient ihnen als Geburtsort, als Krankenhaus, Leichenfeld, Kotstätte und Harnbehälter. Und durch Erregung dieser Würmerarten verfällt er dem Tode. Wie nun der Körper den 80 Würmerarten gemeinsam angehört, so auch ist er eine Beute für die den Tod bewirkenden vielen hundert Arten von inneren Krankheiten und äußeren Anlässen wie Schlangen, Skorpionen und dergleichen. Also, wenn auch die Sprache ein bisschen unterschiedlich ist, letztendlich ist die Idee dahinter sehr modern, die da ausgedrückt wird. Oder ja, etwas, das man durchaus betrachten kann. Machen wir wieder eine kleine Pause. Kann man mal überlegen, welche von diesen vier am ansprechendsten erscheint. Bevor wir dann mit den anderen vier weitermachen. Mit mit dieser letzten Betrachtung könnte man dann eigentlich gleich nahtlos mit Kaya Gattasati weitermachen. Das ist ja mit den Leichenfeldbetrachtungen, die darin vorkommen, eine sehr ähnliche Geschichte. Aber, wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Die fünfte Möglichkeit, die genannt wird, ist auch sehr schön, schneidet ein Thema an, das auch immer sehr, bei mir zumindest, massiv in die Erscheinung tritt, das Thema Ohnmacht. Dass man Dingen ausgeliefert ist, gegen die man nichts tun kann. In allen möglichen Bereichen, auf allen möglichen Ebenen. Und das Größte, dem man ausgeliefert ist, dem man ohnmächtig gegenübersteht, ist natürlich der Tod. Dieses Leben ist machtlos, ist ohnmächtig, denn das Leben der Wesen ist an Ein- und Ausatmung gebunden, sowie an die verschiedenen Körperstellungen, an Hitze und Kälte, an die vier Hauptstoffe und an die Nahrung. Nur solange das Leben eine gleichmäßige Tätigkeit der Einatmung und Ausatmung erfährt, funktioniert es. Sobald aber die Luft durch die Nase nach außen tritt, ohne wieder einzutreten, oder eintritt, ohne wieder auszutreten, so gilt man als tot. Nur solange das Leben eine gleichmäßige Tätigkeit der Körperstellungen erfährt, funktioniert es. Durch ein Übermaß der einen oder anderen Körperstellung aber werden die Lebensfunktionen zerstört. Nur solange das Leben gleichmäßige Hitze und Kälte erfährt, funktioniert es. Wer aber von übermäßiger Hitze oder Kälte bedrückt wird, dem schwindet das Leben. Nur solange das Leben eine gleichmäßige Tätigkeit der vier Hauptstoffe erfährt, funktioniert es. Bei Erregung aber eines der vier Elemente, wie des Flästen, Flüssigen und so weiter, geht selbst eine kraftstrotzende Person zugrunde, sei es mit erstarrtem Körper oder durch einen durch Ruhe feucht und faul gewordenen Körper oder durch große Hitze erschöpft oder mit zerrissenen Sehnenbändern. Nur wer zur richtigen Zeit stoffliche Nahrung erhält, bei dem funktioniert das Leben. Wer aber keine Nahrung erhält, bei dem geht es zugrunde. Ist an sich schon recht eindeutig. Ich kann es aber auch nochmal auf modern sagen. Das selbst erschaffende und selbst erhaltende System Mensch lebt nur, solange das funktionale Zusammenwirken seiner Bestandteile ungestört bleibt. Das nennt sich Autopoiese heißt es, so ist es. Da das Sein und das Tun zu einer autopoietischen Einheit untrennbar miteinander verbunden sind, werden die Handlungen, die jedes autopoietische System in seiner Umgebung ausführt, als wirksame Handlungen verstanden, sofern sie den Fortbestand des Systems in seiner Umgebung erlauben und es damit weiter dort seine Welt hervorbringen kann. Die Fähigkeit dazu ist offensichtlich begrenzt. Also wer jetzt mit sowas mehr anfangen kann.
Was ist denn das?
Was?
Also ich weiß, was Autopoiese ist, ich will ja wissen, wo das herstammt.
Das ist vom Baum des Lebens.
Francesco Varela, ne?
Genau.
Turana.
Genau. Turana Varela. Genau. Das sagen dasselbe. Ja, und da eben dieser Aspekt der Ohnmacht. Es ist eben hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir eben nicht nur dem Tod ohnmächtig gegenüberstehen, sondern vielen anderen Dingen auch. Und das ist eigentlich immer etwas, was sehr schwer zu ertragen ist. Baum der Erkenntnis, gell? Nicht Baum des Lebens.
Ja, gut.
Baum der Erkenntnis.
Ja, die waren Biologen.
Ja. Das nächste ist, mit Rücksicht auf das Fehlen von Anzeichen. Hierunter ist nun die Lebensdauer insofern ohne Anzeichen, als man nicht feststellen kann, dass man so und so lange zu leben hat und nichts darüber hinaus. Denn zur Zeit des Kalala, Abuddha, Pesi und Gana-Stadiums, wir wissen alle, was das ist, nein, das sind die vier in den Texten erwähnten Embryonalstadien. Also. Sterben Wesen, wie auch nach Verlauf von einem Monat, zwei, drei, vier, fünf oder zehn Monaten, sowie nach Zeit, zur Zeit des Austrittes aus dem Mutterleibe und weiter noch innerhalb von 100 Jahren oder nachher. Hinsichtlich der Krankheit aber gibt es insofern keine Anzeichen, als man nicht feststellen kann, dass die Wesen gerade an dieser oder jener Krankheit sterben und an keiner anderen. Denn sowohl an einer Augenkrankheit mögen die Wesen sterben, als auch einer Ohrenkrankheit oder an irgendeiner anderen Krankheit. Hinsichtlich der Zeit aber gibt es insofern kein Anzeichen, als man nicht feststellen kann, dass man gerade zu dieser oder jener Tageszeit zu sterben hat und nicht zu einer anderen. Denn sowohl in der Frühe mögen die Wesen sterben, als auch zur Mittagszeit wie zu irgendeiner anderen Zeit. Hinsichtlich des Sterbeortes aber gibt es insofern keine Anzeichen, als man nicht feststellen kann, dass die Sterbenden gerade da oder dort umkommen müssen und nicht anderswo. Denn die im Dorfe Geborenen mögen außerhalb des Dorfes umkommen und die außerhalb des Dorfes Geborenen im Dorfe. Ebenso wie die auf dem Lande geborenen Wesen im Wasser und die im Wasser geborenen auf dem Lande. So lässt sich dies auf vielerlei Weise weiter ausführen. Hinsichtlich der Daseinswerte gibt es insofern keine Anzeichen, als man nicht feststellen kann, ob der von hier Abgeschiedene hier wiedergeboren wird. Denn die von der Welt der Himmelswesen Abgeschiedenen mögen unter den Menschen wiedergeboren werden und die von der Menschenwelt Abgeschiedenen irgendwo unter den Himmelswesen oder in anderen Welten. Und so eilt man in der Welt der fünf Daseinsfährten im Kreise herum, wie ein an die Ölmühle gespannter Ochse. Ein bisschen kürzer ausgedrückt hat es ein gewisser Abraham a Santa Clara. Wann sterben ist nicht gewiss, wie sterben ist nicht gewiss, wo sterben ist nicht gewiss, aber sterben ist gewiss. Dann haben wir Nummer 7 im Hinblick auf die Begrenztheit der Lebensdauer. Gar kurz, ihr Mönche, ist das Leben, ins Jenseits müssen wir wandern. Gutes soll man tun, einen heiligen Wandel führen, denn kein Geborener entgeht dem Tod. Wer, ihr Mönche, lange lebt, lebt 100 Jahre oder etwas mehr. Gar flüchtig ist des Menschen Sein, verabscheuen soll's der edle Mann und leben, als ob's Haupt im Brennen, denn keine Rettung gibt's vorm Tod. Da gibt's dann auch noch eine Erzählung des Erhabenen von einem Meister namens Araka, einer, der, von dem er viel gehalten hat, war zwar kein Buddhist, aber zumindest hat er war der Sinnenlust entfremdet und insofern gilt er dann schon als weise. Und der hat dann einfach sehr schöne Gleichnisse gebracht, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil eben manchmal Dinge mit Gleichnissen besser im Geist bewahrt werden können. Der hat zu seinen Schülern gesagt, gar kurz ist das Leben der Menschen begrenzt und flüchtig, voller Leiden und Qualen. Weise sollte man dies erkennen, sollte Gutes tun und einen heiligen Wandel führen, denn kein Geborener entrinnt dem Tode. Gleich wie der Tautropfen an der Grashalmspitze beim Aufgehen der Sonne gar schnell zergeht, nicht lange bleibt, So auch ist das dem Tautropfen gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Oder gleich wie beim Herabgießen einer mächtig geballten Regenwolke die Blasen auf dem Wasser gar schnell zergehen, nicht lange bleiben, so auch ist das der Wasserblase gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Oder gleich wie die mit einem Stocke im Wasser gezogene Furche gar schnell verschwindet, nicht lange bleibt, so auch ist das der Wasserfurche gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Oder gleich wie der fernhin eilende, schnell strömende, alles mit sich fortreißende Gebirgsstrom auch nicht für einen Augenblick, eine Weile, eine Minute stillsteht, sondern immer weiter eilt, weiter fließt, weiter strömt, so auch ist das dem Gebirgsstrom gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Oder gleich wie ein kräftiger Mann mit der Zungenspitze einen Speichelkloß bildet und ohne jede Anstrengung ausspeit, so auch ist das dem Speichelkloß gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Oder gleich wie wenn zur Mittagszeit man in einem glühend heißen Metalltopf ein Stück Fleisch wirft, dasselbe gar schnell zergeht, nicht lange bleibt, so auch ist das dem Fleischklumpen gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Oder gleich wie das zum Schlachten bestimmte Schlachtvieh, ganz gleich welchen Fuß es auch erhebt, ganz nahe am Rand des Todes steht. So auch ist das dem Schlachtvieh gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig, voller Leiden und Qualen. Ja, jetzt kommen wir zum achten. Und das ist eine etwas andere Betrachtungsweise. Die anderen waren ja eher sehr konkret, sehr weltbezogen. Die jetzt geht ein bisschen in die Tiefe. Im Hinblick auf die Kürze des Bewusstseinsaugenblicks. Im höchsten Sinne haben die Wesen nur einen sehr kurzen Augenblick zu leben. Nur so lange, wie ein Bewusstseinsmoment dauert. Gleich wie das Wagenrad beim Rollen wie beim Stillstehen sich jedes Mal bloß auf einen einzigen Punkt der Peripherie befindet, genauso währt das Leben der Wesen nur für die Dauer eines einzigen Bewusstseinsmomentes. Sobald dieser Bewusstseinsmoment erloschen ist, gilt auch das Wesen als erloschen. Denn es heißt, das Wesen des vergangenen Bewusstseinsmomentes hat gelebt, lebt jetzt nicht mehr, wird auch später nicht mehr leben. Das Wesen des zukünftigen Bewusstseinsmomentes hat noch nicht gelebt, lebt auch jetzt noch nicht, wird erst später leben. Das Wesen des gegenwärtigen Bewusstseinsmomentes hat früher noch nicht gelebt, lebt nur jetzt, wird aber später nicht mehr leben. Das Leben, so wie alles Dasein, wie alle Freude, aller Schmerz, hängt bloß an einem Denkmoment und schnell eilt der Moment dahin. Die Daseinsgruppen, die erloschen, bei Lebzeiten oder beim Tod, sind ganz in gleicher Weise nun dahin auf Nimmerwiederkehr. Nicht lebt im künftigen Moment man, lebt jetzt in diesem Denkmoment. In der erlischt, erlischt die Welt. Dies Wort ist wahr im höchsten Sinn. Das sagt natürlich nicht nur das Visuddhimagga, sondern sagt auch steht auch in den Sutten. So heißt es: Das Auge, ihr Mönche, ist dem Tode unterworfen, die Formen sind dem Tode unterworfen, das Sehbewusstsein ist dem Tode unterworfen, der Seheindruck ist dem Tode unterworfen und auch das, was durch den Seheindruck bedingt an Gefühl aufsteigt, an freudvollen, leidvollen, weder freudvollen noch leidvollen. Auch das ist dem Tode unterworfen. Sich aber davon abwendend, löst er sich los. Durch Loslösung wird er erlöst und im Erlösten entsteht das Wissen, erlöst bin ich. Und er erkennt, erloschen ist die Wiedergeburt, erfüllt der heilige Wandel die Aufgabe vollbracht und nicht gibt es ein weiteres mehr zu tun für diese Welt. Also das ist jetzt praktisch die höchste Ebene von Maranasati und ihre Auswirkung. Und dann erklärt es Visuddhimagga nochmal, wer also in der einen oder anderen von diesen acht Weisen nachsinnt, dessen Geist erlangt durch wiederholtes Erwägen Fertigkeit darin. Wie gesagt, das ist eine Übung, die der Übung bedarf. Da muss man sich herantasten, die muss man für sich selber entwickeln, die muss man so gestalten, dass es funktioniert. Das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Aber dann festigt sich infolge der Vorstellung des Todes die Achtsamkeit, die Hemmungen werden gelähmt und die Vertiefungsglieder steigen auf. Der Mönch aber, der dieser Betrachtung über den Tod hingegeben ist, ist allzeit unermüdlich. Er erreicht hinsichtlich aller Daseinsformen die Vorstellung der Begehrlosigkeit, verliert die Begierde zum Leben, verabscheut das Böse, speichert nichts auf, ist hinsichtlich der Bedarfsartikel frei vom Schmutze des Geistes, die Vorstellung der Vergänglichkeit wird ihm vertraut und während er diese noch weiter verfolgt, wird ihm die Vorstellung des Leidens und der Ichlosigkeit gewärtig. Erstaunlicherweise findet man auch unter Mönchen diese Maranasati jetzt nicht so sehr häufig. Wie nun die Wesen, die die Betrachtung über den Tod nicht entfaltet haben, in der Sterbestunde in Angst, Schrecken und Verstörung geraten, als ob sie plötzlich von wilden Tieren, Gespenstern, Schlangen, Räubern oder Mördern überfallen würden, so stirbt ein solcher, ohne in einen derartigen Zustand zu geraten, frei von Furcht und Verstörung. Und sollte er nicht schon bei Lebzeiten das Todlose erreichen, so ist ihm doch bei Zerfall des Leibes eine glückliche Daseinsfährte beschieden. Hört sich ja an, als wäre es wert, sich mit dieser Übung auseinanderzusetzen. Die eine oder andere Möglichkeit, die dabei ist, passt vielleicht für den einen oder anderen von uns hier. Eine Art der Betrachtung, die für alle passt und die ich für mit am wesentlichsten halte, ist, sich die Frage zu stellen, was stirbt? Kommen wir an diese Frage, was stirbt, natürlich unterschiedliche weiterführende Fragen anhängen. Zum Beispiel, ist da Schottung?
Was?
Ist da Schottung? Oder natürlich auch, was bleibt? So in die Richtung von, ich glaube, im Zen heißt es, wie war mein Gesicht, bevor ich geboren wurde, oder irgend sowas in der Richtung. Mhm. diese Frage ist auf jeden Fall ein sehr guter Ausgangspunkt für die Reflexion. Jetzt kommen wir zu der Frage, worum es hier, wozu man das machen soll. Also das, zum Teil haben wir das schon angesprochen. Häufig wird gesagt, dass es hier um Samvega geht, also ein Gefühl der Dringlichkeit, ein Gefühl der Ergriffenheit, der Erschütterung durch die Tatsache des Todes. Im besten Falle eben diese Dringlichkeit, wie sie entstehen würde, wenn der Kopf brennt und man den unbedingt löschen möchte. Aber, wie schon gesagt, das funktioniert nicht. Also diese Art von Dringlichkeit, diesen Samvega zu erzeugen, funktioniert erst ab einer bestimmten Entwicklungsstufe. Für den normalen Nachfolger des Buddha funktioniert es nicht. Da wird Samvega, kannst gern noch Samvega nennen, letztendlich wird es nicht mehr sein als eine Neuordnung von Prioritäten, die man im Leben hat. Aber das ist ja schon mal sehr gut. Und es ist auch immer hilfreich, sich die Prioritäten anzusehen und zu schauen, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist nicht wichtig, und den Tod eben als Ratgeber zu benutzen. Es geht aber auch um was anderes, das für mich eher in den Vordergrund zu rücken wäre. Das heißt, sterben müssen alle Wesen, das Leben endet mit dem Tod. Der Tat entsprechend ziehen sie hin. Gut oder böse Frucht folgt nach. Wer Böses wirkt, zur Hölle eilt, wer Gutes wirkt, zur heiterer Welt. Drum übet edle Taten aus als Vorkehr für die nächste Welt. Denn Gutes gibt's in nächster Welt, den Wesen allen einen Halt. Und hat man dann diesen Halt gefunden, indem man eben auch mit Hilfe der Reflexion über den Tod wirklich sein Tun, sein Handeln, sein Denken entsprechend ändert, dass es zunehmend heilsamer und heilsamer wird, dann kann ich mit Hilfe von Maranasati etwas entwickeln, das Pasada heißt. Und das ist eine heitere Gemütsruhe. Weil ich weiß, mit mir kann es nicht bergab gehen. Ich weiß, wenn es was gibt danach, dann kann es nur besser werden. Dann kann es nur bergauf gehen, weil ich mich innerlich so umgestaltet habe, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich jetzt irgendwie völlig abrutschen würde oder in der Hölle landen würde oder den Dhamma vergessen würde oder irgendetwas in dieser Richtung. Selbst wenn ich verwirrt sterbe, wird immer noch genügend da sein, um mich in Bereiche zu bringen, in denen ich wieder mit dem Dhamma in Berührung komme, in dem ich mich im Dhamma weiterentwickeln kann. Und das ist etwas, das dann hoffentlich zum Zeitpunkt des Todes auch in mir bewusst ist und eben zu dieser heiteren Gemütsruhe führt. Da kommt jetzt doch wieder Heiterkeit rein. Beate hat das schon ein paar Mal erzählt, wo ist das in Sri Lanka, wo sie den Leuten am Sterbebett ihre guten Taten vorlesen. Um eben auch um diese heitere Gemütsruhe herbeizuführen. Aber besser kann man ja nicht sterben als heiter und gelassen.
Anmeldung.
Ja, ja, ich weiß, du bist angemeldet. Passt. Ciao. Deswegen heißt es dann eben auch, wenn aber ihr Mönche der Mönch bei seiner Betrachtung merkt, dass in ihm keine unüberwundenen, üblen, unheilsamen Eigenschaften mehr anzutreffen sind, so mag er eben in seliger Freude verweilen, im Guten sich üben bei Tag und Nacht. Also ich meine, dass da gar nichts mehr anzutreffen ist, das trifft vermutlich auf jeden zu, aber wenn die allein schon die Entwicklung hin zum Guten ist ein Grund zur Freude und zu heiterer Gelassenheit. Da hat einer nichts Schlechtes getan, hat keine rohen und gemeinen Taten begangen, sondern er hat edle, heilsame Werke vollbracht, die die Frucht der Wesen bannen, die die Furcht der Wesen bannen. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm da also zumute. Nichts Schlechtes habe ich getan, habe keine rohen und gemeinen Taten begangen, sondern edle, heilsame Werke habe ich vollbracht, die die Furcht der Wesen bannen. Welche Daseinsfährte jenen beschieden ist, die nichts Schlechtes tun, keine rohen und gemeinen Taten begehen, die vielmehr edle, heilsame Werke vollbringen, welche die Furcht der Wesen bannen, eben solche Daseinsfährte werde ich nach dem Tode gehen. Und er jammert nicht, stöhnt nicht, klagt nicht, schlägt sich nicht weinend an die Brust, gerät nicht in Verzweiflung. Auch ein solcher Sterblicher gerät vor dem Tode nicht in Furcht und Angst. Und ferner noch, da ist einer kein Zweifler, kein schwankender Mensch, der zur Klarheit gekommen ist in der guten Lehre. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen, von heftiger Krankheit befallen wird ihm da also zumute. Kein Zweifler bin ich, kein schwankender Mensch, ich bin zur Klarheit gekommen in der guten Lehre. Und er jammert nicht, stöhnt nicht, klagt nicht, schlägt sich nicht weinend an die Brust, gerät nicht in Verzweiflung. Auch ein solcher Sterblicher gerät vor dem Tode nicht in Furcht und Angst. Da war nämlich ein Brahmane, der behauptet hat vom Buddha, alle Wesen, alle Menschen haben Furcht und Angst. Und dann hat der Buddha gesagt, nee, es gibt zwei, die haben keine Furcht und Angst. Idealerweise, noch besser wäre es natürlich, wenn man sich von der Gier und vom Willensdrang hinsichtlich des sinnlichen Erlebens und des eigenen Körpers ganz befreien könnte. Weil das ist ja doch so, dass wir uns hauptsächlich, wenn es ans Sterben geht, mit dem Körper identifizieren. Davon nicht abgelöst sind, weil wir eben so sehr unser Wohlempfinden von körperlichen, von Sinneneindrücken abhängig machen. Deswegen ist auch Kaya Gatasati so wichtig, sich diese Auseinandersetzung mit dem Körper auf die verschiedenste Weise, um das eben überwinden zu können. Da ist einer bei den Sinnenfreuden frei von Gier und Willensdrang, frei von Zuneigung und Durst, frei von fieberhaften Verlangen und Begehren. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm dabei nicht zumute. Ach, die geliebten Sinnenfreuden werden mir schwinden. Ach, verlieren soll ich die geliebten Sinnenfreuden. Und er jammert nicht, stöhnt nicht, klagt nicht, schlägt sich nicht weinend an die Brust, gerät nicht in Verzweiflung. Ein solcher Sterblicher gerät vor dem Tode nicht in Furcht und Angst. Ferner noch, da ist einer beim Körper frei von Gier und Willensdrang, frei von Zuneigung und Durst, frei von fieberhaften Verlangen und Begehren. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen, von heftiger Krankheit befallen, wird ihm dabei nicht zumute. Ach, der geliebte Körper wird mir schwinden. Ach, verlieren soll ich den geliebten Körper. Und er jammert nicht, stöhnt nicht, klagt nicht, schlägt sich nicht weinend an die Brust, gerät nicht in Verzweiflung. Auch ein solcher sterblicher Brahmane gerät vor dem Tode nicht in Furcht und Angst. Es gibt eben diese höhere Stufe auch noch von Zweien, die frei von Furcht und Angst sind. Jetzt gibt es noch einen Aspekt zu erwähnen, und zwar ist es, dass Maranasati auch gar nicht so oft vorkommt, dafür aber Maranasanya. Das ist praktisch die Steigerung davon. Ja, ich würde, meinem Verständnis nach, würde ich sagen, Maranasanya hat man dann, wenn man es glaubt. Maranasati hat man es, wenn man so reflektiert, drüber nachdenkt und so. Aber Maranasanya hat man dann, wenn man es wirklich glaubt, dass man selber stirbt, sterben wird. Und deswegen bin ich der Meinung, man kann das Maranasanya auch nur über Maranasati entwickeln. Und Maranasanya wiederum, das von der gesagt wird, dass es im Todlosen mündet, wird eigentlich immer im Verbund mit anderen Sanyas genannt. Meistens sind es 7, manchmal sind es 5, manchmal sind es mehr, manchmal sind es 10, also die Reihe ist nicht so festgelegt, aber ich nehme mal die mittlere, die 7er Reihe, weil das schon ganz gut zeigt, dass da eine Verbindung zwischen diesen Sanyas gibt, die entwickelt werden müssen, damit sie im Todlosen münden können. 7 Vorstellungen, ihr Mönche, entfaltet und häufig geübt, bringen hohen Lohn und Segen. Sie münden im Todlosen, enden im Todlosen. Welche 7? Die Vorstellung der Nichtschönheit. Also der Geist schreckt zurück von dem vom Sinnlichen, von Karma. Die Vorstellung des Todes, der Geist schreckt zurück von der Lebenslust. Die Vorstellung des Ekelhaften bei der Nahrung, der Geist schreckt zurück von der Geschmacksgier, von der Geschmäckigkeit. Die Vorstellung der Reizlosigkeit des ganzen Daseins, der Geist schreckt zurück vor weltlicher Vielfalt. Die Vorstellung der Vergänglichkeit, der Geist schreckt zurück vor Gewinn, Ehre und Ruhm. Die Vorstellung des Leidhaften in der Vergänglichkeit. Also das ist dann die, dass man die Gefahr gegenwärtig hat. Gleich, also die Gefahr, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die Gefahr der Zeitverschwendung gegenwärtig hat. Dass man wirklich keine Zeit hat, Zeit zu vergeuden hat. Davor schreckt man dann eben vor Faulheit, Trägheit, Unlust und so weiter zurück. Dann die Vorstellung der Ichlosigkeit im Leidhaften. Das soll dazu führen, dass der Geist hinsichtlich des Körpers sowie aller äußeren Objekte frei wird vom Dünkel des Ich und Mein. Wenn aber ihr Mönche bei einem Mönch, der im Geiste häufig von der Vorstellung des Todes und so weiter erfüllt ist, der Geist zurückschreckt von der Lebenslust, sich wegwendet, abkehrt, sich nicht dazu hingezogen fühlt und sich Gleichmut oder Abscheu einstellen, so sollte der Mönch erkennen, dass er die Vorstellung des Todes entfaltet hat, dass bei ihm zwischen einst und jetzt ein Unterschied besteht und dass er das Ziel der Entfaltung erreicht hat. So ist er sich dessen klar bewusst. Die Vorstellung oder die Wahrnehmung des Todes entfaltet und ausgebildet hat große Frucht, hat großen Segen, lässt zwei Früchte erwarten. Höchstes Wissen zu Lebzeiten oder ist ein Rest von Anhangen da, nicht Wiederkehr. Sie führt zum mächtigen Heil, zum mächtigen Frieden des Yoga, zur mächtiger Ergriffenheit, zum mächtigen Wohlbefinden. Und wie? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, mit solchen Wahrnehmungen verbunden die Erwachungsglieder, Achtsamkeit bis Gleichmut, auf Einsamkeit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergehen. Tja, das wäre dann die Krönung von Maranasati und damit bin ich am Ende und frage die übliche Frage, ob es Fragen gibt. Ja?
Kann man die letzte siebene Liste nachlesen?
Die letzte siebene Liste findet es im Anguttara Nikaya im Siemer Buch 45 bis 46.
Danke.
Bitte. Also diese Sanyas sind sehr interessant. Und ich sehe keine andere Möglichkeit, als diese Sanyas über Reflexion zu entwickeln. Sonst dürfte das schwierig sein. Aber sie sind eben wichtig, um eben diese anderen Sanyas, die wir haben, diese Verdrehungen der Wahrnehmung, die Sanya Vipalasa, Perversionen der Wahrnehmung, um denen was entgegenzusetzen.
Mich würde interessieren, weil du gesagt hast, es gab einmal eine Situation, wo du gesagt hast, oder wo du das glaubt hast, dass du stirbst. Also ich habe das auch mal erlebt, beziehungsweise es war völlig klar in dem Moment so, okay, es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Also ich bin im Auto geguckt, das über die deutschsprachige Autobahn geschleudert ist, die viel befahren war. Und das war aber ganz interessant, weil das ein ziemlich klarer, ruhiger Moment war. Eigentlich so dieses Erkennen, okay, jetzt kann es sein. Also und das war nicht einmal mit Panik, sondern war einfach so. Aber deshalb habe ich auch noch Todesangst. Das ist so, okay, ich habe es einmal erlebt und das war es jetzt. Aber ich finde das sehr interessant eigentlich, weil... ja, weil andererseits, ich finde, also Maranasati ist ein wichtiges Thema, aber irgendwie verarscht dann der Geist ja doch immer wieder letztendlich, ne? Das ist, wo du denkst, boah, ich beschäftige mich total oft damit und überhaupt, aber letztendlich kommst du ja immer noch nicht ran oder es ist so ganz schwierig, sich daran zu arbeiten, habe ich den Eindruck. Also egal, was man schon erlebt hat, alles eigentlich, was du sagst, das war ja schon massiv, das ist immer wieder so dieses Zurückziehen auch.
Mhm. Genau. Mhm. Deswegen muss man eben die unterschiedlichen Herangehensweisen ausprobieren.
Mhm.
Und sich versuchen, das halt immer wieder vor Augen zu führen.
Mhm.
Irgendwann werden wir es dann schon glauben.
Spätestens.
Ja, spätestens sind spätestens. Ja. Ja,
man hüpft sich da auch gerne in die eigene Tasche, habe ich die Erfahrung gemacht. Also ich beschäftige mich wirklich sehr viel mit dem Tod und hatte auch so das Gefühl, ja, kann ruhig kommen, also ich bin vorbereitet. Aber dann kam ich vor kurzem erst in eine Situation, wo es wirklich hätte sein können, dass ich bald sterbe. Und das war eine völlig andere Situation als davor. Also
genau.
Und dennoch denke ich, dass solche Erfahrungen, also nicht, dass sie wünschenswert sind, aber dass solche Erfahrungen dann halt doch wieder eine Stufe weiterbringen und dass man dann doch das Thema Tod wieder auf einer anderen Ebene angehen kann. Aber man muss einfach durch so ein Leidenstal erstmal durch. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum.
Ja, irgendwie muss man sich damit konfrontieren, wenn man gar keine Konfrontation, also weder an einem selber noch außerhalb hat, dann wird es extrem schwierig mit dieser Reflexion. Das ist schon richtig. Die alten Inder haben es da sicher leichter. Wegen der Leichen, die da überall rumgelegen sind, leichter gehabt. Also es ist auch heute teilweise noch so, dass du durch die Straße gehst und da liegen die Leichen halt einfach rum und dann kommst du 5 Stunden später wieder zurück und dann liegt die Leiche halt immer noch da. Und riecht schon und so. Also in Indien kommt man damit eher in Kontakt. Und je länger man lebt, desto eher kommt man auch mit lebensbedrohlichen Situationen in Kontakt natürlich. Ja. Und das dadurch wahrscheinlich lässt auch der Jugendrausch ein bisschen nach. Und so, aber es ist. Es hilft nichts. Irgendwie muss man sich damit auseinandersetzen und je klarer, dass man das hinkriegt, desto besser ist es. Und also gerade dieser Tipp eben sagen zu können, okay, wenn's ist, es kann nicht schlechter werden, es kann bloß besser werden. Dafür habe ich gesagt. Und wenn ich das wirklich bewusst mache, dann kann die Angst vor dem Tod gar nicht mehr so groß sein. Natürlich ist es immer schlimm, wenn man etwas verliert, an dem man hängt. Und natürlich hängt man eng an seinem Körper. Der eine mehr, der andere weniger. Aber dass da gewisse Verlustängste hochkommen werden, das ist auch klar. Also das ist nicht so. Ah, super, jetzt prima, auf in den höchsten Himmel oder so. Davon kann man ausgehen. Aber es reicht ja schon, wenn man nicht total irgendwie den Verstand verliert und in Panik gerät oder so, sondern wenn man einfach immer sagen kann, ja, okay. Aber Glück auf! Ja?
In Bezug auf deine Frage, also was stirbt, was du ja gesagt hast, also so, was ich nicht, also von deinem Gespräch hat, kann ich so interpretieren, also es ist nur meine Meinung, nicht dann so. Also sowieso, also der Körper ist ja, stirbt schon, und wie ist das, dieses Bewusstsein, einfach so halt, weil die Bewusstsein, also die Kontakte, was wir wahrnehmen, also was Form ist und dann was, ja, sieht diese Form, also sehen und gesehen werden, dann entsteht dieses Bewusstsein. Und wenn man stirbt, dann ist es dieses Bewusstsein ist nicht da. Du hast vorhin auch gesagt, wenn man stirbt, dann ist Bewusstsein ist auch hier tot und so weiter. Dann im Grunde genommen, also wenn man tot ist, dann ist man tot im Grunde genommen. Aber dann diese Taten, was du auch ja gesagt hast, also die Taten und so weiter, dann bleiben so halt. Wie wird es dann, dass man, wenn man nächstes Mal geboren wird, wird man nicht Gleiches sein, aber irgendwie auch doch die Taten, was man ja gemacht hat, das ist auch ja irgendwie ähnliche Wesen zum Beispiel, was man gemacht hat, dass es auch ja ein Wesen wieder entsteht, das ist so ähnliches wahrscheinlich wie früheres Menschen oder wie kann man sich darunter vorstellen, wenn du ja irgendwie davon ein bisschen so was sagen könntest. Also wenn man tot ist, dann ist man tot. Aber Körper verliert man und dann dieses Bewusstsein also auch.
Nee. Also nein, so stimmt es einfach nicht. Also ich argumentiere jetzt aus Sicht des Sutten.
Ja.
Okay. Der Fleischkörper wird wegfallen. Aber, zumindest wenn man geübt hat, dann weiß man, dass man da ein Körperbild hat von sich. Ja? Dieses Körperbild ist ein geistiges Bild. Es hat mit dem Fleischkörper mehr oder weniger nichts zu tun. Kann bei dem einen mehr deckungsgleich sein als bei dem anderen. Bei manchen ist völlig auseinandergeraten. Dieses Körperbild kannst du von mir aus auch als Astralkörper bezeichnen. Das heißt, du wirst, solange du dich von diesem Körperbild nicht gelöst hast, einfach mit diesem Astralkörper in eine Astraldaseinsebene gelangen. Und zwar so. Also, wie man auch von Nahtoderfahrungen berichten kennt, man tritt aus dem Fleischkörper aus und ist dann praktisch in einer Astralwelt, wenn man das so nennen will, in einer himmlischen Welt oder keine Ahnung, wo du halt hinkehrst, entsprechend deiner Taten, kommst dahin. Und solange du diesen Astralkörper hast, hast du natürlich immer noch Sinnesbewusstsein, weil da ja auch noch Sinne da sind. Deswegen hast du ja auch Saka, den Götterkönig, der sich an seinen Palästen und seinen Dienstmädchen erfreut und so. Geht ja hin bis in die obersten Brahma-Bereiche, dass da immer noch Körperlichkeit da ist. Ja? Weil der Geist eben noch gar nicht den Zustand erreicht hat von Arupa. Sondern wir sind ja Rupa gebunden, wir sind an Form gebunden. Wenn der Geist einmal einen Zustand von Arupa erreicht hat, dann geht er in Bereiche, wo Formlosigkeit herrscht, wo dann die Sinnenbewusstseine wegfallen. Heißt aber nicht, dass da keine Bewusstheit mehr da ist. Ja? Wir kennen halt nur die Bewusstheit von Sehen, Hören und so weiter. Und die bleibt uns, solange wir unseren Geist nicht darüber erhoben haben, darüber hinaus entwickelt haben. Und insofern ist, was passiert, wenn man stirbt, nichts anderes, als dass man einen Mantel auszieht, an den Haken hängt und sich einen neuen Mantel holt und den anzieht. Genau dasselbe. Du schläfst ein, Tiefschlaf, nächsten Tag wachst auf, fertig. Geht's einfach weiter. Weil der Drang ist noch derselbe, der Daseinsdrang ist noch derselbe, die Vorstellungswelt ist noch dieselbe. Es geht einfach weiter. Diesem Fleischkörper wird viel zu viel Bedeutung beigemessen. Das ist deswegen eben an Kayagatasati ganz wichtig, um das zu erkennen. Dass der Fleischkörper ist nebensächlich. Das ist ein Kleidungsstück, das man auszieht.
Ja, deswegen, die Frage war, also wenn man ja stirbt, ist das Bewusstsein weg. Also wie kann man sich darunter verstehen? Also was?
Ja, nein, Bewusstsein ist nicht weg.
Ich habe ja so verstanden, was du... Ja. Oder müssen wir noch mal hören, wahrscheinlich ja. So... Da war so knacken.
Das Bewusstsein, was du wahrscheinlich meinst, ist das, dass das Bewusstsein jeden Moment stirbt. Im Moment. Aber dann steigt ja gleich wieder das nächste auf. Ja? Und dieser Prozess, dass da ein Sinnesbewusstsein nach dem anderen aufsteigt, der endet nicht mit dem Tod. Der geht einfach weiter.
Bis diese Sinneswelt, Sinnenwelt, ja so.
Bis die überschritten entfällt. Wird.
Ja.
Genau.
Eigentlich ist Europa.
Ja, oder also entweder bist du in diese Europabereiche vorgedrungen bist, oder bist du jegliche Art von Willen und Sinnesgier überwunden hast. dann erreicht halt gleich das Todlose. Guten Abend.
Vielen Dank.